gute Information, gute Gespräche, gute Krankheitsverarbeitung hilft auch, dein eigentliches Leben weiterzuleben. Dass sich Kliniken und niedergelassene Fachärzte zusammentun, um so ein Netzwerk zu bilden, um die MS-Patienten möglichst gut zu versorgen.
Gegenstand von Interesse, der Kliniken-Schmieder-Podcast. Ein Gast, ein Gegenstand, ein Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen bei Gegenstand von Interesse, dem Podcast der Kliniken Schmieder. Hier geht es in jeder Folge um einen Gegenstand, um einen Gast und um ganz viel neurologische Rehabilitation. Mein Gast heute ist Professor Detmers. Wir sprechen über eine kompetenzstärkende Patientenbroschüre, über die Rolle gut informierter Multiple Sklerose-PatientInnen und über die Vorteile der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung, kurz ASV. Professor Dr. Christian Detmers ist ärztlicher Leiter für Multiple Sklerose der Kliniken Schmieder in Konstanz. Unser Gespräch haben wir geführt, kurz bevor die Konstanzer Klinik Ende April 2026 die Zulassung erhalten hat, als ASV-Einrichtung an den Start zu gehen. Mein Name ist Doro Frangopoulos. Erklärungen zu Fachbegriffen findet ihr in den Shownotes, den Infos zu dieser Folge. Guten Tag, Herr Professor Detmers.
Schönen guten Tag.
Schön, dass wir uns heute hier treffen. Meine erste Frage ist natürlich gleich, welchen Gegenstand haben Sie mitgebracht?
Ich habe ein kleines Heft mitgebracht, was der Professor Thomas Henze in Zusammenarbeit mit der DMSG erstellt hat. Er hat insgesamt drei kleine Teile zusammengestellt, wo es um die Symptome der Multiplen Sklerose geht. Und das ist für mich so ein bisschen das Ziel und das Symbol, dass wir versuchen, die Patienten mit der Information auszustatten, dass sie über die MS Bescheid wissen, dass sie damit zurechtkommen, dass sie wissen, an wen sie sich wenden können. Das können natürlich auch Broschüren der DMSG sein, Broschüren der AMSL sein, auch vom Kompetenznetzwerk Multiple Sklerose. Aber es ist für mich ein Ziel, dass ich dem Patienten helfe, kompetent zu werden in Sachen Multiple Sklerose. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, weil es eine chronische Krankheit ist, weil er sein Leben lang damit zu tun haben wird und weil es anders als beim Schlaganfall nicht so ist, dass er hinterher fertig damit ist und es immer besser wird, sondern er wird immer wieder neue Episoden erleben und Teil dieser Erkrankung ist eine große Unsicherheit, zumindest am Anfang, wenn die Diagnose gestellt wird und dann ist es erst eine große Unbekannte und der Patient muss lernen, damit zurechtzukommen, was auch wahrscheinlich meistens mehrere Jahre dauert. Aber das ist ein wesentliches Ziel, wo wir ihm gerne helfen und sagen, er soll versuchen, er soll es schaffen, mit der Krankheit gut zurechtzukommen und sein Leben zu leben.
Da werden wir natürlich noch näher drauf eingehen. Aber als allererstes würde ich Sie bitten, Ihren Gegenstand zu beschreiben. Wir sind ja ein Hörmedium, ein Podcast. Die Menschen, die uns zuhören, sehen diesen Gegenstand nicht. Wie müssen die sich das vorstellen? Ist das ein dicker Wälzer von Ratgeber?
Das ist ein kleines Heft vom Format, erstmal sehr klein, hat 100 Seiten, ist ein sehr aufgelockerter Text, ist gut verständlich für Patienten, ist optisch nett und lesbar gut gemacht. Ich habe im Moment den Teil 2 in den Händen. Da geht es um Sprechstörungen, Schluckstörungen, Sehstörungen, epileptische Anfälle, paroxysmale Symptome, Schlafstörungen, Restless-Legs-Syndrom, sexuelle Funktionsstörungen. Das heißt, viele Symptome, viele Ausfallserscheinungen, die auftreten können, kann man hier nachlesen. Das heißt also nicht, dass man das Buch zu Beginn seiner Diagnose durcharbeiten soll, aber der Patient soll wissen, wo er etwas nachschlagen kann und wo er Hilfe findet und Hinweise findet, wie es weitergeht und wie man damit zurechtkommen kann und wie man es behandeln kann.
Und welche Rolle genau spielt dieses Heft in Ihrer täglichen Arbeit? Drücken Sie das den PatientInnen in die Hand und sagen, hier können Sie alles nachlesen?
Eigentlich nicht. Es ist eher so vor meinem geistigen Auge, dass ich sage, ich möchte gern, dass der Patient einen Überblick hat
über die Beschwerden, dass er das Krankheitsbild versteht, dass er weiß, welche Behandlungsmöglichkeiten existieren, wie man den Verlauf vielleicht beeinflussen kann, was er selber dazu beitragen kann, ohne dass ich sozusagen mit dem Heft herumlaufe und es jedem Patienten in die Hand drücke. Es ist auch egal, ob man sich dieses Heft besorgt oder andere Informationsbroschüren der DMSG oder von dem Kompetenznetzwerk Multiple Sklerose. Ich denke, wichtig ist, dass ein Patient weiß, wo er Rat bekommen kann und wo er Hilfe bekommen kann. Wobei es durchaus auch sein kann, dass wir jetzt in der Übergangsphase sind, wo die Patienten sich möglicherweise schon über KI sehr selbstständig informieren und die jungen Patienten möglicherweise auch schon mit Wissen zu uns kommen und sagen, ich hätte gern ein Rezept, weil ich das und das gerne haben möchte. So bin ich von der KI beraten worden. Das wird sich die nächsten Jahre herausstellen, denke ich, wie gut die KI solche Informationen besorgen kann oder ersetzen kann oder individuell anpassen kann.
Was sind da Ihre Erfahrungen, wenn Patienten, Patientinnen ankommen, eben mit so einer schon ganz konkreten Vorstellung? Ist dann die Beratung, die Sie durch die KI erfahren haben, oft eine zutreffende, gute Beratung? Oder würden
das
Sie sagen,
fehlt mir, also das habe ich ehrlich gesagt bei den Gesprächen nie richtig systematisch erfasst. Wie gut haben Sie sich jetzt über KI zu Ihren heutigen Fragen, die Sie selber formuliert haben, vorbereitet? Und wie zufrieden waren Sie mit KI? Und was erwarten Sie jetzt darüber hinaus von dem persönlichen Gespräch mit dem Arzt? Aber das wird, glaube ich, die nächste Zeit bringen, dass wir Erfahrung sammeln. Was bringt das persönliche Gespräch noch über die KI hinaus?
Aber Sie sind guter Dinge, dass das persönliche Gespräch erhalten bleiben wird?
Ja, man kann es auch umgekehrt formulieren. Ich glaube schon, dass die jungen Leute wahrscheinlich in vielen Bereichen ja groß werden mit KI mittlerweile oder die letzten Jahre KI benutzen. Und wenn sie das häufig benutzen, wird die KI, glaube ich, auch sehr individuell auf sie zugeschnitten und kennt die Person, die fragt und auch deren Vorlieben und Präferenzen. Trotzdem bleiben am Ende, glaube ich, Fragen übrig, die man gern dem Arzt stellt. Und es kann auch sein, dass man mehr Vertrauen hat zu der Person, die man kennt oder zu dem Arzt, der einem gegenüber sitzt und vielleicht etwas unsicher bleibt bei der KI. Und es wird natürlich so sein, dass die jungen Leute häufiger KI benutzen als die etwas fortgeschritteneren Patienten.
Ich würde gerne Ihnen ein paar Satzanfänge geben, die Sie ergänzen sollen zu kompletten Sätzen. Wenn es morgen keine Patientenratgeber oder sagen wir jetzt auch keine Möglichkeiten mehr gibt, sich über KI zu informieren, sprich keine anderweitigen Informationsmöglichkeiten für Patienten.
Dann würde mehr bei uns Ärzten hängen bleiben. Ich glaube, wir sind dankbar dafür, dass wir Broschüren benutzen können, Informationsschriften benutzen können, aufs Internet verweisen können und auch die Patienten selbstständig KI benutzen, um ein möglichst komplettes Bild zur MS und zum Krankheitsbild zu bekommen.
Der Zusammenhang zwischen Patienteninformationen und der MS-Behandlung?
Ich glaube, dass ein Modebegriff ist, so ein bisschen Shared Decision Making, dass eigentlich Patient und Arzt zusammen überlegen, wie soll es weitergehen, was kann man an Therapien anbieten, was ist an Therapien möglich. Und das funktioniert eigentlich nur, wenn der Patient gut informiert ist. Das heißt, gute Vorbereitung, gute Information ist eine Voraussetzung für Shared Decision Making. Und das wiederum bedeutet auch für den Arzt, dass er nicht nur Informationen gibt, sondern sich informiert und herausfindet, was für ein Typ der Patient ist, welche Präferenzen er hat, wo sein Schwerpunkt liegt, wo sein Hauptleidensdruck liegt und erahnt sozusagen, was für den Patienten am besten passt.
Der letzte Satz, den es zu ergänzen gilt, seit ich angefangen habe, mich mit Multipler Sklerose zu beschäftigen.
Lerne ich, glaube ich, immer wieder durch die Patienten, durch das Gespräch mit den Patienten, durch Dinge, die gut klappen, Dinge, die weniger klappen. Ich denke, wir lernen immer am Patienten.
Und jetzt sprechen wir ja schon eine ganze Weile über MS, Multiple Sklerose. Können Sie einmal ganz kurz für Laien sagen, was ist MS eigentlich?
MS ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, das Immunsystem kann nicht sicher unterscheiden zwischen fremdem Eiweiß und körpereigenem Eiweiß. Und bei der MS greifen die Lymphozyten, die Abwehrzellen, hirneigene Zellen an und führen dadurch zu Schäden am Nervensystem, wobei die Schäden an unterschiedlichen Stellen liegen können, was auch erklärt, dass wir sagen, MS ist die Krankheit der 1000 Gesichter. Das heißt, die Ausfallserscheinungen hängen davon ab, wo zufälligerweise die MS angreift oder zufälligerweise einen Schaden verursacht. Und die Entzündung geht normalerweise weiter, häufig schubförmig, in wenigen Fällen auch schleichend. Und die Therapie sieht deshalb eigentlich immer so aus, dass wir versuchen, das Immunsystem zu unterdrücken oder zu modulieren, sagen wir, damit Hirnentzündung unterdrückt wird und Schübe möglichst verhindert werden und die Progression, das heißt die schleichende Verschlechterung, auch verzögert wird.
Und was sind typische Beschwerden, die MS-PatientInnen haben?
Typisch sind zum Beispiel Sehbeschwerden, dass ein Sehnerv, der auch zum Gehirn gehört, entzündet ist und zu einer Sehmindung führt, zu Milchglassehen, also sehen, als ob man durch Milchglas durchschaut, kann auch zu einer hochgradigen Visusbeeinträchtigung führen. Patient geht dann üblicherweise zum Augenarzt und wir sagen, Arzt sieht nichts, Patient sieht nichts. Das ist eigentlich typisch dann für die Sehnervenentzündung. Leider passiert es dann auch manchmal, dass der Augenarzt nicht schaltet und sagt, ich sehe nichts, ist alles in Ordnung und schickt den Patienten nach Hause. Das darf heutzutage eigentlich nicht passieren. Wenn er nichts findet, muss er sagen, dann gehen Sie mal zum Neurologen oder sagen, jetzt machen wir ein MRT. Aber es kann auch überall anders passieren. Es sind häufig sensible Störungen, das heißt Missempfindungen an einem Arm oder an einem Bein, prickeln, kribbeln, was dann nach einigen Wochen wieder verschwindet und im Nachhinein dann einen ersten Schub dargestellt hat. Es können Schwächen auftreten, das heißt Lähmungen auftreten. Es kann eine Koordinationsstörung auftreten, eine Ataxie, eine Gleichgewichtsstörung. Und weil es schubförmig häufig beginnt, kann es auch relativ leicht passieren, dass ein Patient nach 2-3 Wochen die Beschwerden besser werden und er gar nicht zum Arzt gegangen ist oder der Arzt nichts gefunden hat und der Patient vergisst es und 2-3 Jahre später, wenn der nächste Schub kommt, finden Arzt und Patient dann heraus, ah, da ist schon mal was gewesen oder im Abitur konnte ich für 2 Wochen auf einem Auge schlecht sehen. Dann stellt man im Nachhinein häufig fest, dass da schon mal ein Schub stattgefunden hat.
Und jetzt haben wir ja schon gehört, das ist Ihnen wichtig, dass PatientInnen mit Informationen versorgt werden. Wie viel müssen die PatientInnen wissen über die Erkrankung, um kompetent damit umgehen zu können?
Ja, also ich glaube, am Anfang ist es erstmal ein Schock und ein bisschen mehr emotionale Stabilisierung. Viele Patienten scheuen am Anfang auch die Konfrontation mit dem Namen der Erkrankung, mit der Erkrankung oder mit Mitpatienten. Viele scheuen auch, in eine Reha-Klinik zu gehen, weil sie sagen, ich möchte gar nicht wissen, wie das in 10 oder 20 oder 30 Jahren aussehen kann. Ich glaube, das ist so ein individuelles Vorgehen. Es gibt auch Patienten, die sagen, ich habe es die ersten 10 Jahre eigentlich nicht wahrhaben wollen. Ich hatte auch Glück, ich habe keinen weiteren Schub gekriegt. Es hängt tatsächlich davon ab, wie der Verlauf ist, ob relativ bald ein zweiter Schub auftritt und dann sozusagen es augenfällig wird, dass es eine chronische Erkrankung ist, die nicht von selber Halt macht, sondern die weitergeht. Und dann fängt der Patient an, glaube ich, sich damit auseinanderzusetzen.
Woran merken Sie, dass ein Patient, eine Patientin gut informiert ist und ja auch in der Lage ist, für die Gesundheit, für sich selbst gute Entscheidungen zu treffen?
Ja, ich nenne jetzt mal ein Beispiel aus der letzten Woche, wo ein Patient bei mir war und sagte, zuerst ist alles falsch gelaufen, die Ärzte haben das überhaupt nicht erkannt, ich bin nicht behandelt worden, keiner wusste, was es ist. Da mag was Richtiges dran sein, aber letztendlich lag es auch an ihm, dass er bei mehrfachen Schüben pro Jahr nicht nachgehakt hat, sondern relativ schnell sich hat abspeisen lassen und zufrieden war und es hat auf sich beruhen lassen und nicht versucht hat, der Sache auf den Grund zu gehen. Das war so ein Beispiel, dass jemand eigentlich mit Krankheit überfordert war. Und da merkt man natürlich auch wieder so ein bisschen, wie stabil ist sein Umfeld, wie stabil und unterstützend ist die Familie, wie stark hat die Familie Wert drauf gelegt, dass jetzt wirklich eine handfeste Krankheit diagnostiziert wird und wie schnell hat sie sich sozusagen abspeisen lassen mit vermeintlichen Erklärungen, die nicht richtig gültig waren.
Würden Sie also sagen, dass die PatientInnen zu einem großen Teil, also dass es auch in deren eigener Verantwortung liegt, die Krankheit anzugehen, behandeln zu lassen?
Ich glaube schon, dass die Patienten recht unterschiedlich damit umgehen und manchen fällt es leicht, die Krankheit zu akzeptieren und manche sind auch extrem aufgeklärt und versiert, sei es durch Broschüren, sei es durch Austausch mit anderen Patienten, sei es durch Gespräche mit den Ärzten. Aber der Umfang der Auseinandersetzung ist, glaube ich, recht unterschiedlich. Für uns ist es natürlich vorteilhaft und erstrebenswert, wenn man sich mit der Krankheit auseinandersetzt oder zumindest dann, wenn man Ausfallserscheinungen hat und es augenfällig wird, wenn man dann irgendwie die Diagnose annimmt und sich damit auseinandersetzt.
Gibt es typische Missverständnisse, die Ihnen immer wieder begegnen, also seitens der PatientInnen im Zusammenhang mit MS?
Ja, ich glaube, das eine Missverständnis habe ich eben so ein bisschen beschrieben, dass ein Patient von ärztlicher Seite die Diagnose nicht richtig gestellt wird, die Symptome nicht zugeordnet werden können und auch nicht ein weiterer Facharzt gefragt wird oder der Patient gar nicht beim Neurologen landet, sondern in anderen Sprechstunden die Symptome nicht zugeordnet werden können und er dann erstmal mit den Beschwerden zu Hause weiter verbringt, was heutzutage eigentlich nicht mehr passieren sollte und nicht mehr sein sollte.
Und das sollte nicht mehr passieren, weil die Hausärzte, Hausärztinnen, Augenärzte, Augenärztinnen entsprechend eigentlich die Fachkenntnis haben müssten?
Eigentlich, weil die behandelnden Ärzte oder die den Erstkontakt haben, sehen müssten, da ist was los, da ist irgendwas. Und wenn sie nicht die Diagnose stellen können, sagen müssten, gehen Sie bitte zum Neurologen oder das ist was Neurologisches oder wir machen jetzt ein MRT. Ich habe eine Idee, was es sein könnte, aber ich kann die Diagnose nicht sicherstellen. Das passiert relativ häufig und die Devise ist eigentlich wie beim Schlaganfall heutzutage, dass man versucht, so früh wie möglich zu behandeln. Und deswegen auch, wie beim Schlaganfall sagt, time is brain. Das heißt, man möchte frühzeitig mit der Behandlung anfangen, um Schaden vom Gehirn abzuhalten.
Welche konkreten Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Man würde zuerst die Diagnose stellen und versuchen, einen Eindruck zu bekommen, wie aggressiv ist der individuelle Verlauf, wie viel entzündliche Aktivität kann ich vermuten oder kann ich feststellen, wie viel Herde sehe ich im MRT, wie ausgeprägt war der Schub, wie ausgeprägt hat er sich zurückgebildet oder hat er sich gut zurückgebildet, wie lange hat das gedauert und danach versuche mit dem Patienten zu überlegen, was ist eine angemessene Behandlung oder wie wirksam sollte die Behandlung sein, wobei die Regel heute fast dahin geht, dass man sagt, wir nehmen ein möglichst wirksames Medikament, um die Behandlung möglichst effizient zu gestalten und nicht wie früher, dass man mit weniger wirksamen Medikamenten anfängt und nur dann steigert, wenn diese nicht ausreichen.
Und wenn Sie Patientinnen behandeln und Sie erleben die vielleicht als interessiert, auch informiert, aber trotzdem unsicher, vielleicht ängstlich, wie gehen Sie mit diesen Menschen um?
Ich versuche sie aufzuklären über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten über das breite Spektrum an Möglichkeit und sage ihnen, dass ich sie zu nichts nötigen möchte, dass der Patient in jedem Fall die Entscheidung hat, aber versuche auch auf die Dringlichkeit hinzuweisen, dass die Entzündung voranschreitet und dass man in der Frühphase die besten Möglichkeiten hat, den Krankheitsverlauf gut und günstig zu beeinflussen. Und dass es verlorene Zeit ist, wenn man diese Zeit nicht ausnutzt oder abwartet oder den Beginn der Medikation hinauszögert. Also ich glaube, dass gute Aufklärung der wichtigste Teil ist, um den Patienten zu motivieren und zu animieren, mit einer effektiven Behandlung anzufangen.
Jetzt haben Sie die gute Aufklärung erwähnt. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Sie erfahren oder merken, dass viele Themen erst in der Reha überhaupt zur Sprache kommen. Viele PatientInnen mit MS leben ja schon lange mit dieser Erkrankung und hatten schon viel Kontakt zu Ärzten und Ärztinnen. Warum glauben Sie, dass viele wichtige Themen trotzdem erst im Rahmen der Reha dann wirklich angesprochen werden?
Ja, es ist vielleicht so ein bisschen das Bild der MS, dass die hauptsächlich motorische Beschwerden macht, Gehbeschwerden macht, motorische Ausfälle verursacht und dass manchen Patienten gar nicht klar ist, wenn er eine Blasenschwäche entwickelt, dass das nicht mit dem Alter zusammenhängt und nicht normal ist, sondern dass das hochwahrscheinlich mit der multiplen Sklerose zusammenhängt. Oder wenn er Konzentrationsschwierigkeiten hat, ist ihm das häufig nicht so klar, dass das mit der MS zusammenhängt. Oder auch motorische Erschöpfbarkeit. Also wenn Patienten gehen, ist es ganz typisch, dass sie nach einiger Zeit zunehmende Gangschwierigkeit entwickeln, dass sie einen Schlappfuß entwickeln, dass sie Schwierigkeiten haben, nach Hause zu kommen, dass sie eine Pause machen müssen, sich in der Pause gut erholen, was wir mittlerweile als motorische Erschöpfbarkeit bezeichnen. Und viele Patienten haben mit Fatigue eigentlich nur assoziiert Müdigkeit und kognitive Fatigue gemeint und nicht realisiert, dass es auch motorische Fatigue gibt, die wir jetzt als Fatigability bezeichnen, also eine nachlassende Leitfähigkeit des Nervensystems, die dann zu motorischen Ausfällen führt.
Was sind weitere typische Themen, die erst im Verlaufe der Reha zur Sprache kommen?
Ein häufiges Thema sind Blasenstörungen, Blasenschwäche, weil die häufig vom Patienten nicht so direkt angesprochen werden, vom behandelnden Neurologen vielleicht auch nicht so gezielt erfragt werden. Beide Seiten drücken sich so ein bisschen um das Thema. Es macht einen hohen Leidensdruck. Es zwingt die Patienten häufig dazu, dass sie nicht mehr so frei außer Haus gehen können, dass sie sich weniger verabreden, dass sie sich vorher immer informieren müssen, wo sind da die nächsten öffentlichen Toiletten. Das heißt, Blasenstörungen und häufiger Blasendruck können einen enormen Leidensdruck ausüben. Gleichzeitig lässt es sich meistens gut behandeln, also nicht heilen, aber gut lindern. Und das ist ein Thema, was wir häufig anschneiden und wo, glaube ich, auch häufig noch eine Unterversorgung stattfindet, dass die Patienten mit Blasenstörungen nicht ausreichend konsequent behandelt werden. Darmstörungen, das heißt Verstopfung, oder schlimmstenfalls auch Schwierigkeit, den Stuhlgang zu halten, ist sicherlich noch gravierender, Gott sei Dank nicht so häufig, aber auch ein Thema, was weniger häufig angesprochen wird und wo sicherlich Hilfe in der Rehabilitation sinnvoll ist und geboten ist.
Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, damit PatientInnen Hilfe in diesen Bereichen schon früher erfahren können, schon Jahre früher vielleicht, bevor sie das erste Mal in eine Rehabilitation kommen?
Ich glaube, dass sie selber erst einmal das Thema scheuen und es ist auch nicht so einfach für den niedergelassenen Arzt tätig zu werden. Es gibt gute neuro-urologische Sprechstunden, die sehr qualifiziert sind, sehr kompetent sind, auch spezialisiert sind auf MS-Patienten. Aber um dorthin zu kommen, und so konsequent zu sein, ich möchte unbedingt den Spezialisten haben, der mir sagen kann, ob ich da etwas für mich tun kann oder ob ich dort Linderung erfahren kann. Das wird nicht so häufig konsequent ausgenutzt. Und ich glaube, das müssen wir im Gespräch rauskriegen und sagen, die einfachen medikamentösen ersten, zweiten Versuche können wir durchführen. Aber irgendwann ist häufig ein Neuro-Urologe gefragt, der dann noch weitere Möglichkeiten und Verfahren an der Hand hat und die werden häufig nicht ausgenutzt, nicht ausreichend ausgenutzt.
Also es liegt im Grunde wieder, wie wir vorhin schon festgestellt haben, ein großer Teil der Verantwortung im Umgang in der Behandlung der Krankheit, auch beim Patienten, bei der Patientin selbst.
Das denke ich auch, dass ein Patient manchmal nicht konsequent dazu neigt, Beschwerden wirklich anzusprechen und konsequent abklären zu lassen und auch nicht konsequent behandeln zu lassen, dass er manche Beschwerden mit sich rumschleppt sozusagen, sich damit rumquält, anstatt die Behandlungsmöglichkeiten auszunutzen. Und ich glaube, dafür ist eine Rehabilitation gut, dass man darüber spricht, dass er auch mit Mitpatienten darüber spricht und extrem hilfreich ist häufig ein Gruppengespräch, wo ein Patient erzählt, welche Therapien er bei Blasenstörungen erfahren hat und dass ihm das sehr gut geholfen hat und dass er froh und erleichtert ist, dass er diese Therapie erhalten hat oder ein Medikament erhalten hat und dass er jetzt einen ganz anderen, unbeschwerteren Tagesablauf hat als vor der Therapie.
finden solche Gruppengespräche hier statt?
Die Gruppengespräche sind essentiell. Einmal sind es häufig vom Arzt vermittelte Aufklärungsgespräche, aber wichtig sind auch die Gespräche unter den Patienten untereinander, um sich auszutauschen, zu gucken, welche Tricks haben andere Patienten drauf, wo sind andere Patienten hingegangen, wo haben sie Hilfe erfahren. Auch um mit Patienten die Angst zu nehmen vor bestimmten Behandlungen. Also wenn man sich austauschen kann und fragen kann, wie hast du das und das Medikament vertragen? Gibt es da irgendwelche Probleme? Ist das schwierig? Dann ist das enorm hilfreich. Also der Zuspruch durch Mitpatienten hat großes Gewicht, gerade dadurch, weil der Patient weiß, das ist ein Patient, der es am eigenen Leib erfahren hat. Und der erzählt mir nichts, weil er jetzt Arzt ist oder weil er denkt, er müsste mir irgendwas andrehen sozusagen, sondern der weiß aus eigener Erfahrung, das hat ihm geholfen, das hat großes Gewicht für die Mitpatienten.
Wie sehen Sie Ihre Rolle als Arzt, ich sage jetzt mal ein bisschen zugespitzt, zwischen eben dem Arzt, der Medikamente verschreibt und dadurch Linderung verschafft und der Person, die eben den Patienten berät und vielleicht zur Selbstinformation auffordert, wenn wir das so als Spektrum haben? Wo sehen Sie sich da?
Ich bin mittlerweile, glaube ich, mehr auf der beratenden Seite. Sei es, dass ich so ein bisschen im Hintergrund ab und zu Kollegen berate und tatsächlich meistens nicht der erste Ansprechpartner bei den Patienten bin, sondern so ein bisschen nachgeschaltet und vielleicht auch ein bisschen mehr die Übersicht habe, ein bisschen mehr in den MS-Kreisen vernetzt bin und versuchen kann, den Patienten auch bei speziellen Problemen weiterzuhelfen oder die weiter zu vermitteln. Und für mich, glaube ich, mittlerweile auch die Beratung fast das zentrale Element in dem Behandlungskontakt oder in dem Patientenkontakt darstellt.
Jetzt haben Sie gerade schon kurz angesprochen, dass Sie teilweise auch KollegInnen beraten. Können Sie vielleicht dazu ein bisschen was erzählen? Also in welchen Formen kann das passieren? Ich glaube, das spielt sich ja nicht nur hier in der Klinik ab, sondern Sie sind auch in Kontakt mit niedergelassenen ÄrztInnen.
Ja. Es ist erst einmal hier in der Klinik so, dass manche Patienten sagen, ich möchte gerne nochmal zu Herrn Detmers gehen und habe die und die spezielle Frage. Die Vernetzung mit den niedergelassenen Ärzten ist aus meiner Sicht bisher noch nicht so gut, wie sie sein könnte. Auf beiden Seiten, glaube ich, ist immer ein bisschen Zeitmangel vorhanden, sodass wir die möglichen Kontakte nicht ausschöpfen. Aber das soll sich in Zukunft verbessern, dass wir uns stärker vernetzen, stärker austauschen. Und ich glaube auch, dass die Patienten schon in der frühen Phase ihrer Erkrankung, in den ersten Jahren, wenn sie eigentlich Scheu haben, in die Reha zu gehen, von einer Zweitmeinung oder von einem beratenden Gespräch in der Rehabilitation profitieren könnten. Und ich würde gerne sozusagen unsere Klinik öffnen, dass wir unsere Beratungskapazität und Beratungskompetenz früher mehr Patienten zukommen lassen, um sie kompetent im Umgang mit der Erkrankung zu machen. Gerade am Anfang stellen sich für den Patienten ja auch häufig die Fragen, was kann ich selbst dazu beitragen, dass die MS einen günstigen Verlauf hat? Gibt es Risikofaktoren? Gibt es Faktoren, die den Verlauf verschlimmern? Welche Rolle spielt Ernährung? Welche Rolle spielt Rauchen? Welche Rolle spielen andere Komorbiditäten? Es läuft für mich immer wieder auf eine gute Beratung raus, dem Patienten zu helfen, sachliche Informationen zu sammeln und es dann auch zu schaffen, möglichst die richtige Lebensform zu entwickeln oder an seiner Lebensform vielleicht auch Änderungen vorzunehmen, um langfristig möglichst gut mit der MS leben zu können.
Sie haben jetzt gesagt, Sie würden gerne die Klinik öffnen, die Expertise mehr PatientInnen zugutekommen lassen. Da gibt es ja auch das Modell der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung, das auch geplant ist. Was reizt Sie an diesem Versorgungsmodell?
Das Modell, glaube ich, ist entstanden im Umgang mit komplexen, komplizierten Erkrankungen. Und seit 2023 gibt es diese Möglichkeit auch für die MS, dass sich Kliniken und niedergelassene Fachärzte oder niedergelassene Neurologen zusammentun zu einem Kernteam, das aus Neurologen besteht, weitere Fachärzte hinzuzieht, um so ein Netzwerk zu bilden, um die MS-Patienten möglichst gut zu versorgen. Das ist aus meiner Sicht ein extrem attraktives Modell, was ich erstrebens finde. Und von Rehabilitationsseite, glaube ich, wir besonders gut beratende Kompetenz einbringen können, was die niedergelassenen Ärzte möglicherweise genauso gut könnten, aber was im derzeitigen Gesundheitssystem aus Zeit- und Ressourcenmangel häufig, glaube ich, nicht in der Breite funktioniert oder praktiziert wird. Das würde ich gerne den jungen Patienten, die noch nicht so lange erkrankt sind, anbieten, um mit der Krankheit besser zurechtzukommen.
Soweit ich weiß, sind Sie schon im Austausch mit niedergelassenen Ärztinnen? Ich glaube, in beratender Funktion vor allem. Was sind deren Bedürfnisse? Was ist da der Bedarf? Was erwarten die von Ihnen?
Also ich glaube, das muss ich erst noch herausstellen. Es gibt sicherlich Neurologen, die sagen, wir kennen uns mit MS nicht so gut aus oder wir kennen uns mit der Immunmodulation nicht so gut aus, mit den Medikamenten, mit denen das Immunsystem unterdrückt wird, und die würden gerne eine Zweitmeinung hören. Dann gibt es immer wieder Probleme im Verlauf der Erkrankung, dass die Patienten später auch irgendwann mal sagen, kann ich das Medikament nicht irgendwann absetzen? Und das ist etwas, was man gerne unter Kollegen diskutiert und nicht alleine die Verantwortung dafür trägt, wenn man dem Patienten sagt, lass das Medikament mal weg, wir gucken mal, ob wieder ein Schub kommt. Es ist sicherlich häufig ein Problem, wenn die Familienplanung noch ansteht, wenn junge Frauen sagen, wie aggressiv darf meine Behandlung sein, wenn man mit Frauenärzten die Schwangerschaft zusammen begleitet, wenn man mit Neurologen später zusammenarbeitet. Es gibt eigentlich immer wieder Schnittstellen, wo man gerne den Austausch mit Fachkollegen sucht. Und ich glaube, dieses Netzwerk erleichtert einem dann niederschwellig, die Kollegen anzurufen und zu sagen, können wir das mal zusammen besprechen oder können wir mittwochsabends in unserer gemeinsamen Videokonferenz den und den Patienten nochmal besprechen.
Also es wäre ein Modell, von dem ja die Patientinnen nur profitieren können.
Das denke ich auch. Die Patienten sollten eigentlich profitieren und es sollten alle teilnehmenden Ärzte davon profitieren, weil wir auch alle von diesem Netzwerk lernen, glaube ich, und von den Kollegen lernen. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass wir eine offene Atmosphäre haben, dass sich jeder gewertschätzt fühlt und gewürdigt fühlt. Und es gibt auch keinen Vorgesetzten sozusagen und keine Anordnung, sondern es findet der fachlich-sachliche Austausch statt. Und jeder behandelnde Arzt bleibt der behandelnde Arzt und der Ansprechpartner für den Patienten. Es ist lediglich sozusagen eine Zweitmeinung und eine Ergänzung der bisherigen Abläufe.
Jetzt möchte ich nochmal zur Patientinnenperspektive zurückkommen. Was würden Sie, wenn man das natürlich so allgemein sagen kann, was würden Sie Patientinnen raten?
Also ich glaube, das ist auch wiederum eine individuelle Entscheidung. Man kann gar nicht sagen, der Patient muss das und das machen oder die und die Informationen haben. Es hängt von dem Charakter des Patienten ab, wie viel er wissen will, wie viel Verantwortung er übernimmt, wie sehr er sich um die MS kümmert. Es ist jedem Patienten klar, dass die Krankheit ihn auch nicht dominieren soll. Aber gute Information, gute Gespräche, gute Informationsverarbeitung, gute Krankheitsverarbeitung hilft auch, die Krankheit ein bisschen zur Seite zu schieben und sein eigentliches Leben sozusagen weiterzuleben. Und das ist eigentlich ja ein Ziel, was wir im Sinn haben, dass wir dem Patienten ermöglichen wollen, sein Leben weiterzuleben oder ein gutes Leben weiterzuleben.
Wann haben Sie für sich eigentlich gemerkt, dass Sie sich speziell für die Behandlung von PatientInnen mit multipler Sklerose interessieren?
Das ist ein Schwerpunkt, der gewachsen ist und der vor allem auch hier im Haus gewachsen ist, dadurch, dass, als ich kam, die MS-Patienten schon die größte Klientel waren und wir auch durch unsere Forschungsaktivitäten mit der hiesigen Universität zusammen viele Untersuchungen gemacht haben zur Fatigue, besonders zur motorischen Fatigue mit den Sportwissenschaftlern, später auch mit der Psychologie. Und durch diese enge Kooperation mit der Universität, die in Reha-Klinik eine absolute Ausnahme ist, konnten wir diesen Schwerpunkt auch weiter vertiefen und auch wissenschaftliche Arbeiten zur Fatigue und Fatigability liefern und uns sozusagen auf diesem Gebiet auch einen Namen machen und unsere Expertise ausweiten. Aber das ist ein gewachsener Schwerpunkt, der auch für mich nach dem Studium und mit Beginn meiner ärztlichen Tätigkeit nicht so vorgegeben war.
Wie lange befassen Sie sich schon mit MS?
Ich muss vielleicht einmal ausholen. In Hamburg hatten wir eine kleine ambulante Reha-Abteilung und da war Schlaganfall noch mein Schwerpunkt. Und da sagte eine Oberärztin zu mir, ach, setz dich doch mal so in die Runde und reden mit den Patienten. Das macht Spaß und das ist eine interessante Perspektive. Und das habe ich eigentlich hier erst durchgeführt, dann, dass wir viele Patientenrunden hatten, viele Patienteninformationsgespräche, Informationsvorträge und dieser Austausch mit den Patienten auch für mich immer lehrreich ist, um die Fragestellungen der Patienten besser zu verstehen, um die häufigen Probleme zu verstehen, um zu schauen, was ist für Patienten akzeptabel, was ist annehmbar, um die Kompetenz zu beraten, glaube ich, auch zu stärken. Das heißt, es ist wirklich etwas, was im Laufe der klinischen Tätigkeit gewachsen ist und wachsen muss.
Gibt es bei all diesen Kontakten mit Patienten und Patientinnen eine Begegnung, die Sie nie vergessen werden?
Ich glaube, es ist nicht eine Begegnung. Es ist einfach die Rückmeldung von Patienten, wenn sie nach dem Gespräch sagen, oh, das hat mir geholfen. Oder ich merke, jetzt ist irgendwie eine Entscheidung gefallen oder ein Patient ist einen Schritt weitergekommen. Und wenn er sagt, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben oder vielen Dank für das Gespräch, das ist eine echte Freude und eine echte Motivation, so etwas durchzuführen.
Und worauf sind Sie stolz?
Wenn ich dem Patienten weitergeholfen habe in seiner Krankheitsverarbeitung, in seiner Fähigkeit, mit der Krankheit zurechtzukommen.
Woran merken Sie das?
Ich glaube an der Rückmeldung, dass der Patient mir relativ klar sagt, das hat mir jetzt geholfen.
Sie hatten vorhin im Zusammenhang mit Patienteninformationen auch die KI ins Spiel gebracht. Da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Glauben Sie, durch KI-Möglichkeiten, sowohl was Informationen angeht, aber auch was medizinische Bereiche angeht, wird sich die MS-Behandlung in den kommenden Jahren wesentlich verändern?
Ich glaube nicht, dass sie sich wirklich verändern wird, aber ich glaube, dass mehr Patienten die aktuellste Information bekommen und ich hoffe, dass die KI auch so genutzt wird, dass sie sehr individuell passend Meldungen und Rückmeldungen für die Fragen der Patienten gibt. Also ich glaube schon, dass die Informationsmenge und der Grad der Informiertheit bei den Patienten zunehmen wird, gerade bei den jungen Patienten. Was mir nicht so ganz klar ist, wie gut die Information immer ist, wie verlässlich die Information ist, ob sie mit unseren Leitlinien übereinstimmt. Aber das hängt auch wiederum, glaube ich, von der Fragestellung der Patienten ab. Wenn die nachhaken und sagen, okay, das ist die allgemeingültige Antwort, jetzt möchte ich aber gerne mal wissen, was sagt die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie dazu? Wird die KI das ja genauso sagen können? Oder die DGN-Leitlinie sagt das und das. Wie passt das denn auf meine persönliche Lebenserfahrung oder wie passt das auf meinen Schwerpunkt, wie passt das auf meine Vorlieben, was kann ich denn aus dieser Leitlinie rausziehen oder wie weit ist es realistisch, dass ich meinen Lebensstil entsprechend der Leitlinie geändert kriege. Ich glaube, das sind Fragen, die im Moment offen sind, das wird in 2-3 Jahren wahrscheinlich sich klären lassen, aber das ist im Moment spannend zu sehen, welche Möglichkeiten für die Patienten durch die KI gegeben ist und wie stark die KI genutzt wird und wie sinnvoll das ist und welcher Beratungsbedarf sozusagen dann noch für die Ärzte übrig bleibt.
Okay, ja, das können wir heute nicht beantworten. Dann möchte ich mit diesem Blick in die Zukunft das Gespräch beenden. Es sei denn, es gibt noch etwas, von dem Sie sagen, das ist ganz wichtig, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen.
Ich glaube, was wir wenig angesprochen haben, ist auch nochmal die besondere Lage der Kliniken Spieder in Konstanz, dass wir sehr profitieren von der Nachbarschaft der Universität und dass wir durch das Luria-Institut enge wissenschaftliche Kontakte, insbesondere zur Sportwissenschaft haben und zur Psychologie und von beiden Bereichen sehr stark profitiert haben durch wissenschaftliche Projekte, aber auch durch die Rekrutierung von Nachwuchs, die unser Haus kennengelernt haben, später sich bei uns beworben haben und die Arbeit mir immer sehr viel Spaß gemacht hat in der Zusammenarbeit mit der Universität und auch damals, als das Luria-Institut gegründet wurde, dass eine sehr weise und voraussehende Entscheidung war, diese Kooperation zwischen Reha und Universität zu suchen.
Gut, dann danke ich Ihnen für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Frau Frangopoulos.
Tschüss.
Tschüss.
Nachdem wir unser Gespräch geführt haben, haben die Kliniken Schmieder mittlerweile die Zulassung für die ambulante spezialfachärztliche Behandlung für Multiple Sklerose bekommen. Falls Sie Interesse an einem Gespräch mit Professor Dr. Christian Detmers haben, können Sie sich bei ihm melden. Seine E-Mail-Adresse ist c.detmers mit Doppel-T @kliniken-schmieder.de. Sie benötigen einen Überweisungsschein vom Hausarzt oder Neurologen, auf dem angekreuzt ist Behandlung gemäß § 116b SGB 5 und als Text angegeben ist ASV MS. Wem das jetzt etwas zu schnell war, diese Angabe finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Eine neue Folge dieses Podcasts gibt es an jedem ersten Donnerstag im Monat. Auf Spotify, bei Apple Music und überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis zum nächsten ersten Donnerstag im Monat.
Das war Gegenstand von Interesse, der Kliniken Schmieder Podcast. Ein Gast, ein Gegenstand, ein Gespräch.